Vielen Dank für die Begleitung. Guten Morgen. Bevor wir zum Wort Gottes kommen, wollte ich auch noch mal eine Ansage machen, und zwar das Café Jerusalem eröffnet wieder. Für die, die das nicht kennen, das ist in der Wunstorfer Landstraße 5, das ist das Haus der Hoffnung auch, und da gibt es ja ein Café, das war jetzt längere Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange war das geschlossen, Daniela? Wie lange? Ziemlich lange, ne? Dass wir es gar nicht mehr wissen. Seit Corona, also schon ziemlich lange zu. Und das wird jetzt wieder eröffnet am 4., also am 4.5., also nächste Woche Sonntag, wird dort um 15 Uhr bis 18 Uhr ein Live-Konzert auch sein. Und ihr seid da, wer möchte, gerne herzlich eingeladen, auch zu kommen. Und da kann man auch gut essen und Gemeinschaft haben. Wir wollen das Wort Gottes aufschlagen und vielen Dank, Erich, auch für die einleitenden Worte. Wir wollen uns freuen an Jesus. Er ist das Zentrum. Und das stand auch so schön im Psalm. Und wir sind ja in der Apostelgeschichte. Und als ich da so saß, habe ich so drüber nachgedacht, was für eine große Verantwortung, aber auch Vorrecht es ist, Gottes Wort gemeinsam zu lesen, darüber nachzudenken, aber auch auszulegen. Das ist echt eine hohe Verantwortung. Und wenn man dann so hört, ja, wir wollen Jesus begegnen, dann denke ich immer so, oh, hoffentlich mache ich da nicht etwas verkehrt oder sage etwas, was gar nicht dienlich ist. Und ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst. Wir sind in der Apostelgeschichte, und bevor wir in das Kapitel 3, wir lesen heute Vers 12 bis 26, weitermachen, weil wir hatten jetzt so ein bisschen eine Pause dazwischen, mehrere Gottesdienste, wo wir andere Themen hatten, wie die Taufe zum Beispiel und Gastprediger. Denke ich, ist es immer gut, nochmal so ein bisschen Gedanken zu machen, worum geht es in der Apostelgeschichte? Was ist der zentrale Gedanke der Apostelgeschichte? Warum gibt es dieses Buch und welche Botschaft will sie uns vermitteln? Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe euch versucht, so ein bisschen ein Bild zu malen, im wahrsten Sinne des Wortes, um uns das zu verdeutlichen, worum es in der Apostelgeschichte geht. Also es ist ein Buch der Übergänge von Jesus zu den Aposteln, von den Juden oder im Alten Testament zum Neuen Testament, die Übergänge von den Juden oder der Synagoge zur Gemeinde, also alles so, werden so Übergänge beschrieben. Und wenn Übergänge stattfinden, gibt es immer auch Herausforderungen oder neue Gedanken, die man bewegen muss. Und das wird uns in der Apostelgeschichte beschrieben. Und ich habe euch versucht, so ein bisschen zu skizzieren mit dem Michelangelo. Könnt ihr euch erinnern? Ja, also die schon mal hier waren oder am Anfang dabei waren. Es gibt ja die Sixtinerkapelle in Rom, und da hat Michelangelo so ein Bild gemalt mit diesen zwei Händen oder Fingern, die so aufeinander zugehen. Habt ihr sicherlich schon gesehen. Und die gibt es viel auf Postern und Bildern. Jedenfalls, Michelangelo, habe ich gesagt, so ein bisschen dieses Bild, dass er ist der Meister, er malt das Bild und er ist der Fachmann. Und stellt euch vor, ihr wäret jetzt dabei gewesen als der, Pinselhalter oder wie auch immer, Farbenanmischer, keine Ahnung was, jemals ein Gehilfe dabei gewesen wäre und der Michelangelo hätte gesagt, ich mache jetzt eine Pause, mal du mal weiter. Hätten wir wahrscheinlich gesagt, wenn wir in der Situation gewesen wären, lieber Meister, du bist der Meister, das kann ich nicht. Ich bin völlig überfordert, ich kann dieses Bild nicht weitermalen. Und das ist so ein bisschen die Situation. Aber was wäre, wenn der Meister sagen würde, okay, das kann ich verstehen, aber ich möchte deine Hand führen, um dieses Bild weiterzumalen. Wärst du dann bereit, das zu tun? Und dann würden wir wahrscheinlich sagen, okay, wenn du meine Hand führst und du das Bild durch mich malst, dann bin ich bereit. Und so ein bisschen ist das die Geschichte von der Apostelgeschichte. Ja, Jesus verlässt die Erde. Er sendet seinen Heiligen Geist und durch seine Kraft können wir das tun, was er möchte, dass wir tun sollen. Und wir können dieses Bild weitermalen durch seine Kraft. Alleine schaffen wir das nicht. Und da sind wir, glaube ich, uns allen ganz, sind wir uns sehr bewusst. Und ein zentraler Vers, ein Schlüsselvers, ist in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, und das ist so ein bisschen das, was ich eben skizziert habe, diese Hand führen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, das ist der Auftrag der Gemeinde, eines jeden Christen. Zeuge zu sein von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Dass ein Mensch, der verloren ist, Rettung finden kann. Das ist der Auftrag der Gemeinde eines jeden Christen in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Das ist der Auftrag. Und das wird uns in der Apostelgeschichte sehr praktisch beschrieben, wie das geschieht. Ja, und wir haben jetzt schon Kapitel 1 gesehen, wir haben Kapitel 2 uns angeschaut, da habe ich, glaube ich, das letzte Mal drüber gepredigt, über die erste Predigt, die Petrus gehalten hat. Und am Ende dieser Predigt heißt es dann, und 3000 Seelen wurden hinzugetan. Die erste Gemeinde entsteht und ist entstanden, und das ist erst der Anfang gewesen. Und dann haben wir in Kapitel 3 gesehen, ich glaube, Eddie hat das gemacht, ne? Eddie hat dann über Kapitel 3 gepredigt, Verse 1 bis 11, wo es darum ging, dass ein Gelähmter an der schönen Pforte am Tempel saß. Er war gelähmt, wir wissen später, in Kapitel 4 kann man das nachlesen, er war 40 Jahre alt und hat dort gebettelt. Und dann kommen Petrus und Johannes und er erwartet Almosen. Und ich lese das, ich möchte das so ein bisschen auch, weil unser Text heute auch damit zu tun hat. Da heißt es da in Vers 4, als dann Petrus und Johannes ihm begegnen, da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Das möchte ich, dass ihr euch das merkt, weil wir werden ja heute, der Titel unserer Predigt heißt, was blickt ihr uns an? Ja, das ist der Titel für die heutige Predigt. Und hier heißt es in Vers 4, sagt Petrus und Johannes zu diesem Mann, sieh uns an. Und er war voller Erwartung, aber er hatte etwas nicht bedacht, denn Petrus sagt dann, Silber und Gold habe ich nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und so beginnt dieses Kapitel 3 und das wird uns fortführen bis Kapitel 4, Vers 12. Also dieses Ereignis, was dort stattfand, zieht sich jetzt durch Kapitel 3 und 4 hindurch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das im Vorfeld nochmal sehen, dass es hier im Anfang um eine Heilung ging, ein Wunder, ein Zeichen, was Petrus durch die Kraft Gottes tat. Und das führt uns jetzt zu unserem Abschnitt, Kapitel 3, Vers 12, und ich möchte den Text lesen. Es ist die zweite Predigt, die wir uns heute anschauen. Ich weiß gar nicht, warum ich immer die Predigten kriege. Wahrscheinlich, weil ich so viel zu lernen habe noch. Aber wir gucken uns heute die zweite Predigt von Petrus an. Und wir werden sehen, dass es sehr viele Ähnlichkeiten gibt und das Zentrum natürlich das gleiche geblieben ist. Aber ich denke, jede Predigt hat immer noch so eine eigene Geschmack oder eine eigene Ausrichtung. Und die wollen wir uns heute näher betrachten. Und ich lese zu Anfang den Text, Apostelgeschichte 3, Vers 12 bis 26. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns? Als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht. Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Denn der Himmel, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu der, den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einem Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Und alle Propheten von Samuel an und den Folgenden, so viel geredet haben, sie haben auch diese Tage im Voraus angekündigt. Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott, als er seinen Knecht Jesus erweckte, ihn gesandt, um euch zu segnen, indem ein jeder von euch sich von seiner Bosheit bekehrt. Soweit erstmal der Text, lasst uns nochmal beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist und das Leben in deinem Wort ist. Und wir wollen dich bitten, so wie wir es heute Morgen schon öfter gehört haben, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass wir sagen können, wie die Jünger auf dem Weg zu Emmaus, hat mich unser Herz gebrannt, als er mit uns redete. Schenke du dazu Gnade. Hilf uns zu verstehen, was du uns sagen möchtest durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Wir haben hier die zweite Predigt. Und wenn ich euch fragen würde, was ist das Zentrum seiner Predigt gewesen beim ersten Mal? Dann werden wir wahrscheinlich sagen, was? Was war das Zentrum der Predigt, der ersten Predigt von Petrus? Was auch das Zentrum der zweiten Predigt ist und wahrscheinlich auch der dritten und der vierten. Und was eigentlich immer das Zentrum sein sollte, was ist das? Jesus Christus, genau. Und das können wir nachlesen in Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, 21 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jesus ist und soll und wird immer das Zentrum sein, jeder Predigt. Und in der zweiten Predigt ist es nicht anders, wenn wir haben jetzt gerade ja die Predigt gelesen, sie endet in Kapitel 4, Vers 12, nachdem er sich auseinandersetzen musste mit dem Hohen Rat, weil er sich verantworten musste. Da sagt er Folgendes am Ende dieser Konfrontation in Vers 12, den kennen wir auch. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt keinen anderen Namen als nur Jesus. Und deswegen muss er und soll er immer das Zentrum sein. In der Gemeinde, aber auch in der Predigt, in dem, was wir tun, in dem wir interagieren. Er will in der Mitte sein. Und ich auf dem Herweg hier, auf dem Fahrrad, da habe ich immer ein bisschen Zeit noch nachzudenken. Und wir wissen alle, diese Rettung, das ist etwas ganz Persönliches. Das muss jemand ganz persönlich für sich entdecken und auch annehmen. Aber wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen, ist es ein Gemeinschaftsprojekt. Versteht ihr, was ich meine? Die Rettung ist etwas ganz Persönliches. Das kann nicht Mama oder Papa oder irgendjemand anders für mich machen, sondern das ist etwas, was ich ganz persönlich erleben muss, von neuem geboren zu werden. Aber danach ist es ein Gemeinschaftsprojekt. Und das sehen wir sehr stark auch in der Apostelgeschichte, wie sie einmütig zusammen waren und Gemeinschaft hatten und alles miteinander teilten. Wir brauchen einander, ist das richtig? Wozu gibt es Gemeinde? Da steckt das Wort Koinonia drin, Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Christsein ist nicht etwas Individuelles, sondern es ist etwas, was wir miteinander teilen in der Gemeinde. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt keinen Lone Ranger im Christentum, in der Nachfolge, also keinen Einzelkämpfer. Du musst es auch gar nicht. Sondern das ist ja das Schöne, dass wir einander haben und dass wir in der Gemeinschaft leben. Und das ist wichtig. Und das wird auch sehr stark in der Apostelgeschichte betont und deswegen versuchen wir euch das auch nahe zu bringen. Und gerade auch so eine Gemeindefreizeit zum Beispiel ist ein wunderbarer Ort, wo wir einander besser kennenlernen können, wo wir miteinander teilen können, ja, wo wir auch uns öffnen können. Und auch nicht immer, ich habe manchmal so den Eindruck, dass das Christian oft so dargestellt wird, du musst immer alles richtig machen, du musst immer oben auf sein, bloß nicht dein Versagen irgendwie zeigen oder sich zu öffnen oder so, dieses Starksein, das ist überhaupt nicht gut. Ja? Sondern Christsein hat auch mit Versagen zu tun, mit Schwächen zu tun, mit Fehlern, die wir machen und wo wir auch miteinander tragen dürfen. Das ist auch Teil dessen und da möchte ich euch Mut machen. Wir wollen uns diese Predigt anschauen in drei Teile. Es ist ja ein ziemlich langer Text und ich werde dem mit Sicherheit nicht gerecht. Aber ihr werdet wahrscheinlich feststellen, dass viele Prediger einen Aufbau haben in ihrer Predigt. Und hier in diesem Text, in dieser Predigt, die Petrus predigt, glaube ich auch, dass es einen Aufbau gibt. Es gibt eine Einführung, ja, das ist Vers 12, das werden wir uns anschauen. Dann von Vers 13 bis 18 gibt es einen Hauptteil, also etwas inhaltlich, was er vermitteln wollte. Und ab Vers 19 bis 26 hat das Ganze so einen Abschluss. Ja, also viele Prediger halten sich so ein bisschen an dem Muster, weil Petrus war ein guter Prediger, ne? Kann man sich dran orientieren. Aber so ein Einstieg, ein Hauptteil und dann ein Abschluss, was mache ich mit dem Ganzen? Und wir wollen uns das jetzt mal ein bisschen anschauen und ich möchte euch hineinnehmen in Vers 12, in den Einstieg sozusagen, in die Einführung seiner Predigt. Und er fängt so an. Also der Vorlauf ist ja so, dass die Leute sich versammelt haben, nachdem, Vers 11, da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voll Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomons. Also da waren eine ganze Menge Leute plötzlich zusammen. Ist ja auch logisch. Da ist jemand, der 40 Jahre gelähmt war und plötzlich springt er durch die Gegend. Das hat natürlich Aufsehen erregt. Wie kann das sein? Jeder kannte den oder viele kannten den. Der saß da 40 Jahre lang, jetzt läuft er hier rum. Und dann heißt es im Vers 12, als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Und das war eine ganze Menge. Wir werden sehen am Ende seiner Predigt, wie viele Menschen sich da bekehren. Also das war eine riesen Menschenmenge, die da versammelt war. Und dann fängt er so an, ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber, oder weshalb blickt ihr auf uns? Deswegen habe ich vorhin gesagt, im vorderen Teil, in Vers 4 heißt es, sieh uns an. Ich finde diese Gegenüberstellung echt genial. Ja? Und hier sagt er, was blickt ihr uns an? Ja, genau das Gegenteil eigentlich. Aber es hat zwei verschiedene Komponenten. Hier beim ersten Mal, sieh uns an, wollte er, dass dieser Mann wegschaut von den Almosen, von seiner Situation. Und wohin sollte er schauen? Wohin sollte er schauen? Auf Jesus. Weg von den Almosen. Und ich finde das Bild so sehr schön eigentlich, dass dieser Mann, wie es häufig ist im Leben von Menschen, die lahm sind, in Sünde verstrickt, sie suchen Almosen im Leben. Ja? Sie suchen Inhalte für ihr Leben. Aber es sind Almosen. Es ist nicht das wahre Leben. Es ist nicht echt. Und Petrus und Johannes sagen, sieh uns an, schau weg von diesen Almosen, sieh auf Jesus. Er kann dir helfen, er kann dich gesund machen. Nicht nur körperlich, sondern geistlich. Ja? Das ist so ein bisschen das Bild. Und hier ist die Situation jetzt aber anders. Hier schauen die Leute plötzlich auf Petrus und Johannes und denken, Mann, die haben Macht, die haben Kraft. Und er sagt, nee, das sind nicht wir. Ja, und ich sage gleich, warum er das so betont. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber? Oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Interessant finde ich hier, dass Petrus hier erstmal das Volk anspricht, ihr Männer von Israel, was verwundert ihr euch? Und wir würden vielleicht denken, naja, das ist doch logisch. Hätten wir wahrscheinlich auch gemacht. Wir hätten uns auch gewundert, wenn hier plötzlich jemand, der gelähmt war, rumläuft. Aber er nutzt diese Situation und sagt zu ihnen, was wundert, und er wendet diesen Blick, den sie haben, weg von sich selbst hin zu Jesus. Wir haben es nicht durch eigene Kraft oder Frömmigkeit dieses bewirkt. Das können wir nicht. Wir sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und ich möchte noch mal kurz einen Nebengedanken sagen, weil in der Apostelgeschichte kommen natürlich viele Wunder auch vor. Heilungen, so wie hier in unserer Geschichte. Und manchmal denken vielleicht die Christen heute, oder auch treffe ich manchmal Christen, die sagen, warum passiert das eigentlich heute nicht mehr? Oder passiert das vielleicht heute noch? Und wenn es nicht passiert, woran liegt es? Ich glaube, dass die Apostelgeschichte eine ganz besondere Situation beschreibt, wo diese Zeichen, und das könnt ihr nachlesen, Hebräer 2, 3 bis 4, dass das eine Bestätigung war von etwas, was sie gepredigt haben. Es war eine besondere Zeit. Ich will nicht sagen, dass Menschen nicht heute auch geheilt werden können. Aber wenn ihr mal genau hinschaut, Petrus hat dem befohlen, steh auf. Das ist etwas anderes. Also wenn wir jetzt beten für Kranke, dass der Herr Gnade schenkt, dass Gesundheit schenkt, das ist etwas anderes, als wenn jemand sagt, sei gesund. Oder? Und ich glaube, dass in der Apostelgeschichte dieses, da das Wort Gottes noch nicht in der Vollendung vollständig dort war, dass das Wort sozusagen, was gepredigt wurde, bestätigt worden ist durch die Zeichen und Wunder. Das ist meine persönliche Meinung. Und das Zweite ist, da wo die meisten Wunder geschehen, als Jesus Wunder tat, haben die Leute nicht geglaubt. Könnt ihr nachlesen. Ja, wir denken manchmal, oh, wenn so ein Wunder geschieht, dann glauben doch die Leute. Aha. Ja, in Matthäus 11 könnt ihr das nachlesen, die Verse 20 und so weiter. Da, wo Jesus die meisten Wunder getan hat, haben die Leute nicht geglaubt. So interessant, oder? Was uns sagen will ist, es braucht mehr als ein Wunder, also ein physisches Wunder. Es braucht ein viel größeres Wunder. Und für mich, ja, jetzt auch in der Drogenarbeitsbereich, für mich ist das größte Wunder, wenn ein Mensch Rettung findet. Das ist für mich das größte Wunder. Wenn ein kaputtes Leben in Drogen verstrickt, über 30, 40 Jahre, hoffnungsloser Fall, menschlich gesprochen, neues Leben hineinkommt und das Leben aufblüht, so vom Totenreich wieder lebendig wird. Das ist für mich das größte Wunder. Und deswegen sollten wir nicht so sehr auf diese Wunder achten, sondern eher darauf, dass Menschen eigentlich Rettung brauchen. Das ist das Ziel. Gott hat immer das Ziel, die Rettung des Menschen. Und das sehen wir auch zum Beispiel in einem Beispiel in Markus 9, wo davon die Rede ist, wie wir mit Sünde umgehen sollen. Markus 9, 43 bis 47, da spricht er davon, dass wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Es ist besser, mit einem Arm in den Himmel zu gehen, als mit zwei in die Hölle. Will uns sagen, dass die körperliche Genesung oder das Gesundsein nicht das Entscheidende ist, oder? Sondern dass Rettung und ewiges Heil das Entscheidende ist in unserem Leben. Das ist jetzt so ein bisschen ein kleiner Seitenhieb, aber wir sehen hier, er startet sozusagen, er nimmt dieses Ereignis und er spricht sie an, er nimmt sie jetzt mit sozusagen und sagt, was schaut ihr uns an? Es ist nicht durch uns oder unsere eigene Frömmigkeit. Und ich habe so ein bisschen das Thema für diese Predigt aus 2. Korinther 4, Vers 5 genommen, wo es heißt, denn wir verkündigen nicht uns selbst. Das ist so ein bisschen, weißt du, Petrus sagt hier, was schaut ihr uns an? Als wenn wir das gemacht hätten. Ja? Und im 2. Korinther 4, Vers 5 sagt er, denn wir verkündigen nicht uns selbst. Das wäre das Niedrigste, was man machen könnte, wenn jemand sich selbst sozusagen in den Mittelpunkt stellt und sich selbst als Antwort für all die Fragen, die Menschen haben, als anbietet, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Das ist ein gutes Leitmotiv für eine Gemeinde. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus und uns selbst als Knechte für euch, also als Werkzeug. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was auch in dieser Predigt sehr stark vorkommt. Petrus wendet den Blick weg von sich selbst. Er möchte die Leute hinführen zu Jesus. Das war der Einstieg. Ja? Und jetzt kommen wir zum Hauptteil, Vers 13 bis 18. Wie beginnt er seine Predigt? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Warum macht er das? Warum fängt er so an? Hat einen Grund, mit Sicherheit. Nicht zufällig. Was glaubt ihr? Warum fängt er so an? Mit dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.
Damit er die Juden mit
reinnimmt. Genau. Er spricht sie an, weil das genau die Basis ist, wo er sie abholen kann. Ja? Das war ihr Hintergrund. Sie kannten den Gott Jakobs, den Abraham und so weiter. Isaaks. Ja? Er holt sie ab, da wo sie stehen. Und ich habe mir so manchmal gedacht, manchmal beantworten wir Christen Fragen, die gar nicht gestellt werden. Was ich sagen will ist, es ist wichtig, dass wir auch die Menschen, mit denen wir leben und mit denen wir zu tun haben, kennenlernen. Was sind ihre Fragen? Was sind ihre Nöte? Manchmal sprechen wir Dinge an, wo sie gar keine Not haben. Und ich glaube, es ist wichtig, was uns das sagen will, ist, wir sollten in Beziehungen leben mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Uns nicht isolieren. Weil damit nehmen wir uns die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen. Was bewegt eigentlich die Menschen heute? Was bewegt die Jugend heute? Wo sind die Nöte? Wo sind die Fragen? Und Petrus spricht hier in diesen Rahmen hinein, in dem sich die Juden damals bewegten. Sie kannten den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist, glaube ich, gut und wichtig, dass wir uns fragen, was bewegt heute eigentlich die Menschen, mit denen wir leben? Was sind ihre Nöte? Und wie können wir da die Wahrheit Gottes, das Evangelium, hineinbringen? Ja, das ist so ein bisschen der, wo ich mich gefragt habe. Ja? Und dann geht es weiter, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und da kommen wir eigentlich schon ziemlich schnell zu der entscheidenden Aussage. Der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ja? Und das ist eigentlich das Zentrum jetzt. Und da sind wir mittendrin in dieser Predigt, nämlich Jesus, das Zentrum dieser Predigt. Er ist die Antwort auf alle Fragen, die wir haben in unserem Leben. Glaubst du das? Er ist die Antwort auf all die Fragen, die wir haben in unserem Leben und die Herausforderungen. Und wie er das jetzt macht, ist genial in der Predigt. Und ich will das so ein bisschen schnell zusammenfassen, aber es ist eigentlich zu schade. Aber er malt ihnen Jesus in seiner ganzen Größe vor Augen. Und er versucht einmal Jesus aus der Sicht Gottes zu beschreiben. Und er beschreibt die Menschen, wie sie darauf reagieren. In der Predigt. Und das können wir sehen. Und warum macht er das? Ich möchte mal zwei Textstellen lesen, die uns das so ein bisschen verdeutlichen. In Johannes 3, Vers 19 und 20. Da sagt Johannes Folgendes. Johannes 3, 19 und 20. Daran aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus als das Licht der Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ja, das ist der Zustand des Menschen. Der Mensch mag kein Licht, weil er böse ist. Ja? Und ihre Werke waren böse, denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Ja, das ist der Zustand des Menschen. Und er versucht jetzt in der Predigt, Jesus als das Licht, als die Größe Gottes in Jesus sozusagen, ihnen zu zeigen, in verschiedenen Bildern, die er benutzt. In dem Wissen, dass das Volk genau das Gegenteil eigentlich will. Ja? Aber es ist wichtig. Wir werden es gleich sehen. Weil das Grundproblem des Menschen ist was? Was ist unser Grundproblem? Was denkt ihr? Johannes 16, 8 bis 9. Was ist das Grundproblem des Menschen? Ist es seine Sünde, die er tut, die bösen Werke? Das, was er tut? Oder ist es, wer er ist? Und das wird uns sehr gut beschrieben in Johannes 16. Da heißt es nämlich folgendermaßen, wenn der Geist Gottes kommt, in Vers 8 und 9, da heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und dann wird das definiert, von Sünde, und jetzt kommt das Grundproblem des Menschen, weil sie nicht an mich glauben. Das ist das Grundproblem. Die Sünde, die der Mensch lebt, oder die bösen Dinge, die er tut, haben ihren Ursprung dahin, dass sie nicht an Gott oder an Jesus glauben. Das ist der Grund. Ja? Das, was sie tun, spiegelt wieder ihre Herzenshaltung gegenüber Gott. Und das muss gelöst werden. Ja? Da müssen wir mich an die Wurzel, oder die Bibel legt da ja, den Wert auf die Wurzel des Problems. Und das tut Petrus in seiner Predigt. Er stellt ihn Jesus als das Licht vor, und dann sehen wir, wie die Menschen darauf reagieren. Und das ist genial, wie er das macht. Er stellt Jesus als den Knecht vor. Haben wir schon gelesen. Ja, den Knecht Jesus hat er verherrlicht. Was will uns das sagen? Jesus sagt einmal in Johannes, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Ja, er kam, um den Willen seines Vaters zu tun. Er kam, um zu dienen. Wie haben sie darauf reagiert? Heißt es hier in Vers 13, ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet. Das war die Reaktion der Menschen. Jesus kam, um zu dienen, und sie haben ihn verleugnet und hinweggetan. Dann ein zweites wird Jesus hier beschrieben in Vers 14, ihr habt den Heiligen. Das ist auch ein Begriff, der über Jesus gesagt wird. Und da fiel mir sofort die Stelle ein in Johannes 8, Jesus der Heilige. Da ist ja die Frau, die ertappt wird im Ehebruch, und dann wird sie vor das Volk geführt, und Jesus, und dann sagen sie, das Gesetz sagt, sie muss gesteinigt werden. Und was hat Jesus gemacht? Der Heilige. Er hat sich erstmal niedergebeugt und hat in den Sand geschrieben, und keiner weiß, was er da geschrieben hat. Wir wollen es gerne wissen. Und dann steht er auf und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, wer zuerst gegangen ist, als sie das hörten? Die Alten. Warum wohl? Weil die hatten mehr auf dem Kerbholz. Ja. Und am Ende, wer war noch da? Jesus und die Frau. Und da fragt Jesus die Frau, wo sind die alle? Die sind alle weg. Der Einzige, der hätte den Stein werfen können, wer war das? Jesus. Und er sagt zu ihr, Frau, geh hinfort, sündige nicht mehr. Er lässt Gnade walten, obwohl er der Heilige ist. Steht ihr? Und wie haben sie reagiert? Verleugnet und verlangt. Da kommen wir gleich noch hin, einen Mörder herauszugeben. Ein weiteres, was er benutzt, ist Jesus der Gerechte. In 1. Johannes 2, 1-2 heißt es, er ist unser, auf ewig unser Fürsprecher. Er ist gerecht. Was tun sie mit dem Gerechten? Sie verleugnen ihn. Dann wird ein weiterer Begriff benannt, in Vers 15. Den Fürsten des Lebens, was meint er damit? Der Fürst des Lebens, alles heißt es im Kolosser, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch Jesus erschaffen worden. Er ist der Fürst des Lebens. Wie reagierten die Menschen? Aber ihr habt ihn getötet. Seht ihr den Unterschied? Fürst des Lebens, tot. So ist der Mensch. Ja? Ist schon krass, wie er das hier gegenüberstellt. Die Sicht Gottes und die Sicht des Menschen. Und dann heißt es aber im Vers 15 mal Ende, aber ihr habt ihn getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Jesus lebt. Das ist die Botschaft. Nachdem das Volk durch die Römer Jesus ans Kreuz genagelt haben, sagen sie jetzt, nach drei Tagen wieder auferstanden, Jesus lebt. Und das Bindeglied sehen wir hier in Vers 16. Und auf den Glauben an seinen Namen hin, hat sein Name, dieser lebendige Jesus, der Fürst des Lebens, der Gerechte, der Heilige, der Vollkommene, der hat diesen Mann geheilt, den ihr hier rumlaufen seht. Seht ihr das, wie er das aufgebaut hat, wie er das inhaltlich gefüllt hat und wie er die Leute versucht hat, eine neue Sicht zu bekommen über diesen Jesus, den sie getötet haben und nicht wollten. Und da fängt, glaube ich, Glaube an, dass man eine neue Sicht bekommt von Jesus, von der Botschaft. Und das Ende dieses Hauptteils ist erstaunlich, weil es ist ja sehr konfrontativ gewesen, richtig? Er hat gesagt, ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn verleugnet. Das ist nicht nett gewesen, was er da gesagt hat. Oder? Ziemlich hart. Aber erstaunlich ist, wie er diesen Hauptteil beendet. Schaut mal hin, in Vers 17 und 18. Da heißt es, und nun ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Bah, das ist krass. Das ist ein erstaunliches Resümee sozusagen, was er zieht. Er sagt, ihr habt das unwissend getan. Und das Zweite ist, es ist sogar Gottes Plan gewesen. Was nicht die Verantwortung wegnimmt für ihr Handeln, das ist wohlgemerkt immer in der Bibel ganz wichtig. Obwohl Gott einen Plan hat und dieser Plan sich auch erfüllt, sind wir trotzdem verantwortlich für unser Handeln. Und auch die Juden damals waren verantwortlich. Und die haben gesagt, sein Blut komme über uns am Kreuz. Wir wollen ihn nicht. Wir wollen Barabbas, den Mörder, frei haben. Wir wollen, dass Jesus stirbt am Kreuz. Und trotzdem sind wir verantwortlich. Aber wir sehen hier auch, er sagt, ihr habt unwissend, in Unwissenheit gehandelt. Sie hatten falsche Informationen und sie waren verblendet. Und das führte dazu, dass Jesus am Kreuz sterben musste. Aber es war eben auch, wie es heißt im Vers 18, nämlich der Christusleiden müsse auf diese Weise erfüllt. Es war der Plan Gottes. Es gab keinen anderen Weg. So endet er den Hauptteil seiner Predigt. Aber er hört da nicht auf. Es braucht einen Abschluss. Es braucht eine Herausforderung. Es braucht eine Anwendung. Und die kommt jetzt richtig fett. Ja, in Kapitel 3 lesen wir ab Vers 19. Wir sind schon auf der Zielgeraden. Seine Predigt war viel kürzer als meine. Aber es ist schwieriger, eine Predigt zu interpretieren, als eine zu predigen. Ja? Also Petrus hat hier relativ kurz gepredigt. Aber wir sind gleich am Ziel. Und jetzt kommt die Anwendung. Abschluss seiner Predigt, Vers 19 bis 26. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Was ist das nicht für eine herrliche Botschaft, oder? Sie haben es verbockt. Sie haben den Fürsten des Lebens gekreuzigt. Und jetzt bietet Petrus in dieser Botschaft an, tut Buße. Ihr könnt umkehren. Es gibt Gnade bei Gott. Bekehrt euch und wendet euch weg. So werden eure Sünden ausgetilgt werden. Das ist doch erstaunlich, oder, diese Botschaft. Und es heißt dann, und es werden Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Boah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, dass Menschen, die ihr Leben total in den Sand gesetzt haben, Vergebung erfahren dürfen bei Gott und sogar ein neues Leben bekommen? Das mit Erquickung, mit Frieden, mit Freude und mit Kraft und mit einem Ziel vor Augen geschenkt wird. Das ist für mich unglaublich, ja? Dass das möglich ist. Und das bietet hier Petrus den Leuten an und sagt, kehrt um. Und wisst ihr, vor der Bekehrung kommt immer die Buße. Es braucht diesen neuen Blick, deswegen habe ich gesagt, eine neue Sichtweise von diesem Jesus, der da am Kreuz starb. Das ist, und dass wir dass er da starb am Kreuz, nicht nur für die Schuld und Sünde der Juden damals, die ihn verurteilt haben und ihn abgelehnt haben, sondern meine Schuld und Sünde hat ihn da ans Kreuz gebracht. Ja? Das ist Buße, Umkehr, Bekehrung, Hinwendung zu ihm. Eine 180-Grad-Drehung. Das ist das, was das Wort beinhaltet. Und das hat damit zu tun, dass ich eine neue Sicht, eine neue Denkweise über Jesus bekomme. Und über das Evangelium. Aber auch reflektiere mein eigenes Leben. Dass ich es verbockt habe. Dass ich schuldig bin vor Gott. Und dass ich Vergebung brauche. Das beinhaltet das. Und das bietet er hier den an, dem Volk. Und er sagt, wisst ihr Leute, ihr habt das Alte Testament und alle Propheten im Alten Testament haben davon berichtet. Ja, wenn ihr jetzt mal seht, der Knecht zum Beispiel, Jesaja 42, Jesus, Gott sagt zu, das ist mein geliebter Knecht. Ja. Oder Jesaja 53, da gibt es so viele Textstellen, Psalm 22. Alle die Propheten haben davon berichtet, dass dieser Messias kommen wird. Und sie haben ihn nicht erkannt. Und leider bis heute nicht, die meisten. Und wenn ihr das nachlesen wollt, in Lukas 24, 25 bis 27, ich glaube, Wolfgang hat über Emmausjünger gepredigt, da sagt Jesus zu den Jüngern, als sie das nicht erkennen, warum seid ihr so begriffsstutzig? Ich sage es mal in eigenen Worten. Ja, wir können es nachlesen, vielleicht lese ich es lieber. In Lukas 24, wo sie auf dem Weg sind, sie waren enttäuscht von Jesus, ja, von der Botschaft. Und er sagt in Vers 25 und 27, und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Er bezieht sich auf das Alte Testament. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann, und jetzt erzählt Jesus sozusagen über sich selbst aus dem Alten Testament, er sagt, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. So sehen wir, was für eine Harmonie da herrscht zwischen dem Alten und Neuen Testament. Ja, Jesus hat alles erfüllt. Er ist dieser Prophet, von dem im 5. Buch Mose 18 die Rede ist. Er ist diese Erfüllung. Und was geschieht am Ende seiner Predigt? In Kapitel 4, Vers 4 heißt es, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf 5000. Überleg das mal. Also nochmal 2000 zu den 3000 hinzu. Jetzt wuchs die Gemeinde auf 5000 Mitglieder. Heftig. Das war das Resultat seiner Predigt, die natürlich durch Gott und seinen Geist gewirkt war und auch Menschen sozusagen dahin geführt hat, dass sie sich selbst im Licht Gottes erkennen durften und Rettung fanden. Und das ist genial, oder? Es ist eine herrliche Botschaft. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus, auch ein sehr bekannter, Römer 1, Vers 16. Wir haben nächste Woche den Kirchentag. Da kommen viele Leute nach Hannover. Aber die Kirche ist weit von dem entfernt, was das Evangelium betrifft. Und die Menschen, die dort nach Hannover kommen, brauchen das Evangelium. Vielleicht hat der ein oder andere den Mut, auch mal rauszugehen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, und vielleicht öffnet der ein oder andere dann sein Herz auch für das Evangelium. Und da heißt es in Römer 1, Vers 16, ein sehr bekannter Vers, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum nicht? Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden. Ja? Daran glauben wir, daran halten wir fest. Das Evangelium ist die Kraft Gottes für jeden zur Rettung. Der glaubt, das ist das entscheidende Wort, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Römer 10 wird es uns beschrieben. Und das Wort Gottes soll kommen durch die Predigt. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen und dass wir einmal für unsere eigene Rettung dankbar bleiben und sind, weil das ist das größte Wunder, was du in deinem Leben erleben durftest. Aber dass wir das, auch was wir selbst erlebt haben, anderen mitteilen, dass sie auch Rettung finden. Und das sehen wir hier in unserem Text. Und das Beste, was du machen kannst, ist, sprich über Jesus. Ja? Und versuche, ihn groß zu machen. Zu zeigen, dass die Menschen sehen, dieser Jesus ist mehr als nur ein Prophet. Dieser Jesus war nicht nur ein guter Mensch, der mit hohen moralischen Wertmaßstäben gelebt hat. Dieser Jesus ist Gottes Sohn, gekommen in diese Welt, um uns zu retten und für uns zu sterben am Kreuz. Das ist die Botschaft. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir immer wieder lernen dürfen, zu staunen über das Evangelium, über Jesus, der gekommen ist in diese Welt, um zu sterben, aber auch um aufzuerstehen und die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen wieder zurück in die Verbindung mit Gott kommen können. Wir danken dir für dieses große Gnadengeschenk, was wir erleben durften, aber wir wollen auch, dass andere Menschen das erleben. Hilf uns dabei, gib uns Mut. Wir wollen uns nicht schämen, sondern wir wollen mit mutig vorangehen und auch von dir erzählen, da wo du uns hingestellt hast. Hilf uns dabei. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.